Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, liebe junge Leute da oben, ich freue mich, dass ich mit euch über ein Thema nachdenken kann, das mir wichtig ist. Ich denke, dass es auch Gott wichtig ist. Ich sehe, dass einige von euch Brillen tragen. Sind das Gleitsichtbrillen? Wer von euch trägt eine Gleitsichtbrille? Also Brille zu tragen war für mich nicht schlimm, bis ich die erste Gleitsichtbrille hatte. Oh, war das schwierig, mich dran zu gewöhnen. Und dann jedes Mal, wenn es eine Sichtkorrektur gibt, beim Treppensteigen und so weiter, habe ich die größten Probleme. Und jetzt habe ich zwei Gleitsichtbrillen. Eine für Computer und Lesen und eine für Autofahren und Sonstiges. Das ist die hier. Und manchmal sitze ich im Auto und merke, du trägst die Computerbrille. Also, das ist wirklich eine sehr umständliche Geschichte. Seitdem ich Gleitsichtbrillen trage, weiß ich, dass wir nicht nur mit den Augen sehen, sondern unser Gehirn muss sich da anpassen. Es dauert manchmal länger, aber es kommt. Und ich gebe zu, das ist ein Klagen auf hohem Niveau. Denn wie viele Menschen, Hunderttausende von Menschen, wären glücklich, wenn sie dank einer Brille überhaupt sehen könnten. Wer war übrigens schon in diesem Jahr beim Augenarzt? Aha, die anderen haben noch was vor. Lydia und ich auch, aber es gibt Probleme mit dem Termin. Zweite Frage, wann wart ihr zum letzten Mal in der Augenarztpraxis bei Gott? Das ist mein Thema heute. Ich möchte drei Gründe in dieser Predigt nennen, warum wir regelmäßig in die Arztpraxis, Augenarztpraxis Gottes gehen sollten, idealerweise täglich. Ich werde drei Gründe nennen. Es gibt mindestens drei Sichtkorrekturen, die wir brauchen, die uns gut täten. Ich komme zur ersten. Die erste Sichtkorrektur brauchen wir für die Wahrnehmung unserer Mitmenschen. Und ich habe eine erste Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus 1. Samuel 16, Vers 7. Ich komme demnächst darauf zurück. Ich lese jetzt nur den letzten Teil. Es ist ein Wort, das ihr wahrscheinlich alle gut kennt. 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Erinnert ihr euch, wer zu wem in welchem Zusammenhang diese Worte sagte? Gott zu dem Propheten Samuel, als er einen König suchen sollte, zum Nachfolger von König Saul. Da standen sieben junge, kräftige Männer in Reih und Glied vor Samuel, wie bei einer Leistungsschau. Und Samuel fiel die Wahl ganz leicht. Gleich beim ersten, dem staatlich aussehenden Eliab, wollte er zuschlagen, doch Gott bremste ihn. Stopp! Und jetzt lese ich Vers 6 und 7 ganz nach der Neues Leben Bibel. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Ist es tatsächlich nicht so? Wie leicht lassen wir uns von der äußeren Erscheinung eines Menschen blenden? Von der Art und Weise, wie er redet, wie er sich benimmt, wie er sich kleidet, wie er riecht. Aber Äußerlichkeiten zeigen nicht, wie eine Person ist oder welche Werte sie besitzt. Gott aber sieht das Herz an. Einer nach dem anderen defilierte vor dem prüfenden Blick des Propheten, Aber für keinen bekam Samuel grünes Licht von Gott. Erst als der Achte, der jüngste Sohn, vom Feld bei den Schafen geholt wurde, sagte Gott zu Samuel, ja, das ist der, salbe ihn. Liebe Geschwister, wir brauchen eine Sichtkorrektur bei der Wahrnehmung unserer Mitmenschen, weil wir nur das Offensichtliche sehen und uns dabei gewaltig täuschen können. Wir brauchen eine Sichtkorrektur bei der Wahl unseres Partners. Es soll ja eine Wahl für ein ganzes Leben sein. Wir brauchen sie auch in der Gemeindearbeit, wenn Gemeindeglieder für bestimmte Aufgaben gewählt werden sollen. Wir brauchen diese Sichtkorrektur auch dann, wenn wir einen Menschen suchen, dem wir unser Herz ausschütten können. Und daher brauchen wir wie Samuel eine enge Verbindung zu dem Gott, der ins Herz sieht. Wir brauchen diese göttliche Sichtkorrektur, um unsere Mitmenschen barmherzig zu behandeln, damit wir ihnen kein Unrecht tun. Wir brauchen diese Sichtkorrektur beispielsweise im Umgang mit Ausländern, mit Flüchtlingen, damit wir barmherzig mit ihnen umgehen können. Denn die Gefahr ist so naheliegend, sie pauschal in eine Schublade zu stecken, in der sie dann für immer stecken bleiben. Aber auch im Alltag brauchen wir eine Schärfung unserer Sinne, damit wir unseren Menschen nicht Unrecht tun, sie nicht vorschnell beurteilen oder sogar verurteilen. Vor einigen Monaten hatte ich in einer Andacht im Andachtsbuch folgende Begebenheit erzählt. Die wiederhole ich, weil die illustriert das sehr, sehr anschaulich. Ein Vater sitzt mit seinen zwei Söhnen in der Bahn. Diese schreien, rennen hin und her und nerven alle im Abteil. Und der Vater, der starrt apathisch vor sich hin, statt für Ordnung zu sorgen. Schließlich wird es einem Reisenden zu bunt. Können Sie die beiden Jungs nicht im Zaun halten? Sie sehen doch, dass sich die Fahrgäste gestört fühlen. Der protestierende Fahrgast hätte ich sein können. So schnell vergisst man, wie lebhaft die eigenen Kinder gewesen sind. Ich hätte vermutlich diesen Mann nicht sehr positiv eingeschätzt und seinen Erziehungsstil auch nicht. Umso mehr hätte mir seine Antwort, die er gab, die Sprache verschlagen. Entschuldigen Sie, sagte er, wir kommen direkt aus dem Krankenhaus. Die beiden Jungs haben gerade ihre Mutter verloren. Totenstille, so stille wie jetzt bei uns gerade war, war es plötzlich in diesem Zugabteil. Schlagartig änderte sich die Atmosphäre. Plötzlich sind alle vom Mitgefühl und Verständnis erfüllt. Kein Kopfschütteln mehr, stattdessen Sympathie und Anteilnahme. Die Worte dieses Vaters, der noch unter Schock steht, schoben einen Vorhang ein wenig beiseite, und zwar den Vorhang, der den Blick in die verletzten Seelen dieser Familie verhüllt hatte. So sehr kann man sich täuschen, wenn man nur die offensichtliche Seite der Medaille beachtet. Wie häufig habe ich es versäumt, über das nachzudenken, was vielleicht hinter dem Vorhang steckt. Wie häufig habe ich es versäumt, mich zu fragen, welche Not sich hinter einem Menschen verbergen mag, der auf mich unsympathisch oder arrogant wirkt. Nachdem Lydia ihren Fahrradunfall morgen exakt vor einem Jahr hatte, habe ich wochenlang allein den Wocheneinkauf machen dürfen. Und in den Supermarkt, wo wir den Wocheneinkauf machen, war eine Kassiererin, die hat mich genervt. Total. Sie hat eine Unruhe ausgestrahlt, Ich kam gar nicht dazu, den Wagen auszuleeren und die Sachen aufs Band zu legen. Da hatte sie schon alles eingegeben und jetzt musste ich wieder reinladen. Furchtbar. Und sie machte auf mich einen so unfreundlichen Eindruck. Nicht nur auf mich, ich vermute auch auf andere. Und sie hat wirklich eine Hektik und Unruhe verbreitet. In den Wochen darauf habe ich Ausschau gehalten, bevor ich mich anstelle, wo ist sie heute? Und dann habe ich diese Kasse gemieden, bin ganz woanders hingegangen. Bei der Verfeinerung dieser Predigt kam mir die Kassiererin in den Sinn. Und dann habe ich angefangen zu denken, Eli, was hat diese Frau heute, als sie zur Arbeit kam, zu Hause hinterlassen? Oder was erwartet sie heute Abend, wenn sie nach Hause kommt? Ist sie krank? Hat sie kranke Kinder? Einen kranken Ehemann? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, Eli, du brauchst ja eine Sichtkorrektur im Blick auf diese Frau. Ich habe sie auf meine Gebetsliste gesetzt und jetzt bete ich sie jede Woche für sie. Ich kenne noch nicht ihren Namen. Es hat sich noch nicht sehr viel geändert. Gut, einmal hatte ich 3 Artikel nicht gewogen. 3! Sie hat mich nicht getadelt oder beschimpft. Sie ist an die Waage und hat alle 3 für mich gewogen. Ob das schon etwas ist, ich weiß es nicht. Ich werde für diese Frau beten, solange Gott mir dazu die Kraft schenkt. Unabhängig davon, ob ich jemals eine Wandlung bei ihr sehe oder erfahre, was hinter dem Vorhang war. Eine Wandlung hat bei mir schon begonnen. Ich meide die Kasse nicht mehr. Zurzeit macht sie Urlaub, glaube ich. Ich vermute, sie hat Kinder. Aber ich werde ihre Kasse nicht mehr meiden, sondern versuchen, ihr ein Liebeswort zu sagen. Als ich das gemacht habe, hat sie ganz komisch reagiert. Vielleicht ist sie das nicht gewohnt. Ja, da muss sie durch. Da will sie auch dran gewöhnen. Ich wollte das nur als ein Beispiel dafür nennen. Was mag sich hinter dem Vorhang eines Menschen verstecken, den wir am liebsten meiden würden? Wie häufig habe ich in meinem Leben Menschen gedanklich verurteilt, abgestempelt, aufgegeben, weil ich mich auf meinen ersten Eindruck verließ? Wenn ich junge Männer, es waren immer junge Männer, mit so einer Frisur, so hoch, ganz schmal und grün oder rot gesehen habe, da ging bei mir, wie sagt man, die Jalousie runter. Bis ich gemerkt habe, einmal bei einem Nachgespräch, dass das ein vernünftiger junger Mann war. Der sah komisch aus, in meinen Augen. Aber er war gar nicht so komisch, von seinem Wesen her. Jetzt erzähle ich in einer anderen Predigt die Sache hier mit dieser Frisur. Ich vergesse immer den Namen. Wie heißt die? Irokese. Ein Käse. Ich erzähle beim Wahlgottesdienst in Marburg in einer anderen Predigt diese Sache. Da kommt hinterher ein junger Mann zu mir, so um die 30 schätze ich, und sagt, Eli, ich habe früher auch so eine Frisur getragen. Meine Mutter musste mir die Haare schneiden. Sie war blau gefärbt. Und wisst ihr, wer dieser junge Mann heute ist? Eine Säule der Gemeinde Marburg. Der war ganz normal angezogen, der trägt sowas nicht mehr. Hätte Menschen ihn aufgegeben, würde heute der Gemeinde Marburg eine Säule fehlen. Wie froh bin ich, dass Gott sich von dem, was jeder sieht, weder beeindrucken noch abschrecken lässt. Die äußere Erscheinung hätte den Propheten Samuel beinahe den Falschen wählen lassen. Gott erkannte aber in dem Hirtenjungen David, und jetzt achtet auf die Formulierung, die verborgenen Qualitäten des Herzens, nach denen er sucht. Die verborgenen Qualitäten des Herzens eines Menschen sehen. Das schaffen wir mit unseren Augen nicht. Das schaffen wir mit einer Gleitsichtbrille nicht. Das schaffen wir mit der Lupe, mit dem Mikroskop nicht. Um das sehen zu können, brauchen wir mehr als eine Brille. Wir brauchen nämlich eine Operation. Und nicht der Augen, sondern des Herzens. Und nicht einmal im Leben, sondern jeden Tag. Und daher lade ich dich ein, mit David zu beten, täglich, so oder sinngemäß: Herr, öffne mir die Augen des Herzens für die Menschen, denen ich begegne, damit ich mich vom Äußeren weder blenden noch erschrecken lasse. Hilf mir, mehr als das zu sehen, was offenkundig ist. Ich habe mich gerade versprochen, das ist nicht ein Gebet des Davids, das ist mein Gebet. David kommt später dran. Herr, hilf mir, das zu sehen, was du siehst. Ihre verborgenen Qualitäten, Ideale und die Sehnsucht nach dem wahren Leben. Bevor wir das nicht lernen, unsere Mitmenschen mit den Augen Gottes zu sehen, werden wir keinen Menschen für Christus gewinnen. Wir werden vielleicht jemanden zum Adventisten machen, theologisch, kopfmäßig, aber sein Herz für Christus gewinnen kann nur der Heilige Geist durch dich und mich, wenn er diese Operation durchführt, die verborgenen Qualitäten des Herzens eines Menschen sehen. Ich komme zur zweiten Sichtkorrektur. Die zweite Sichtkorrektur, die ich erwähnen möchte in dieser Predigt, ist die Sichtkorrektur der Selbstwahrnehmung. Ich habe bis jetzt über die Sichtkorrektur im Blick auf die Wahrnehmung anderer. Aber eigentlich ist die Voraussetzung für eine gesunde, gottgemäße Wahrnehmung anderer eine Sichtkorrektur der Selbstwahrnehmung. Und diesbezüglich will uns Gott vor Zweigefahren bewahren. Vor dem Erblinden und vor dem Verzweifeln. Vor der Gefahr zu erblinden, warnt uns Gott im letzten Buch der Bibel. Erinnert ihr euch? Wisst ihr, was ich meine? Brief an Laodicea, Offenbarung 3, Vers 17. Ich zitiere Gott. Du sagst, Laodicea, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Das ist die Selbstwahrnehmung der Christen zu Laodicea. Und wie ist die Wirklichkeit? Ich zitiere Gott wieder. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert bist, und jetzt nach dem Grundtext, bettelarm, blind und splitternackt. Splitternackt. So kann man sich täuschen. Gott belässt aber, Gott sei Dank, nicht bei der Diagnose, sondern er fügt gleich die Therapie an. Gegen die Blindheit empfiehlt er: Kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Und wir wissen, was damit gemeint ist. Diese Augensalbe ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet für alles, was über das Materielle und Irdische hinausreicht. Der Heilige Geist ist dafür zuständig, uns die Augen zu öffnen, zum Beispiel für die Liebe und Freundlichkeit Gottes. Oder für die Schätze des Wortes Gottes, der Bibel. Für die Gefährlichkeit der Sünde. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für das Geschenk der Gnade Gottes, nämlich, dass wir ohne Jesus aussichtslos verloren wären, aber in ihm so sicher und geborgen, dass uns nichts und niemand aus seiner Hand trennen kann. Und jetzt kommt der David. Und deswegen bete ich mit David häufig aus dem Psalm 139 die Worte: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Dieser Hirte, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, den Gott gewählt hat, fiel später so tief in Sünde, wie man kaum tiefer fallen kann. Und da hat er sich nichts mehr zugetraut, in dem Sinne, den richtigen Weg zu kennen und zu gehen. Und deswegen hat er immer wieder zu Gott gesagt, Herr, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist mein Herz bei dir? Sind meine Beweggründe, ist meine Motivation sauber? Kann sie vor dir bestehen? Dieses Gebet sollten wir häufig sprechen. Ich sagte, wenn es um die Selbstwahrnehmung geht, will uns Gott vor zwei Gefahren bewahren. Vor dem Erblinden, habe ich gerade ausgeführt, und vor dem Verzweifeln. Wenn wir blind sind für unseren wahren Zustand ohne Gott, werden wir eingebildet, arrogant. Vergessen wir aber, wer wir sind und wem wir gehören. Wenn wir vergessen, was wir sind, wem wir gehören, werden wir niedergeschlagen und total depressiv. Und zu dem Thema erzähle ich eine Begebenheit aus dem Alten Testament, die meisten vielleicht kennen, aber mancher nicht, wie mir mancher nach dieser Predigt bestätigt hat, zum Nachlesen 4. Mose 14. Und zwar steht da, da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Kennt ihr die Begebenheit? Stellt euch das vor, zigtausende von Menschen weinen gemeinsam und schreien die ganze Nacht hindurch. Das muss sich furchtbar und bedrückend angehört haben. Und was war der Auslöser dieser Staatstrauer? Wer war gestorben? Was war geschehen? Welches Unglück? Nichts derartiges. Der Auslöser dieser Trauerstimmung war der Reisebericht von 12 Kundschaftern. Genauer gesagt von 10 dieser 12, die 40 Tage lang das versprochene Land erkundet hatten. Sie gaben zwar zu, dass dieses Land fruchtbar sei, aber sehr schnell waren sie bei den vielen Wenn und Aber, wie wir Deutsche das gerne tun. Sofort die Wenn und Aber. Ich zitiere 4. Mose 13, Vers 32. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Das war ihre Selbstwahrnehmung. Nicht mit Gottes Kindern, nicht mit Gottes auserwähltem Volk, sondern Heuschrecken. Was für eine Beleidigung für Gott. Den degradierten sie zu einem Heuschreckenkönig. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Das haben sie nicht gesagt, aber vielleicht gedacht. Und warteten nur darauf, dass sie uns mit den Riesenfüßen tot treten. Interessant ist der Nachsatz. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Falsch. Falsch. Total falsch. Woher ich das weiß? Eine Zeit später kamen zwei Kundschafter Josuas nach Jericho. Wir haben die Stadt gesehen. Oder wo die Stadt zumindest war, kürzlich bei unserer Reise. Nach Jericho. Und eine Prostituierte namens Rahab hat ihnen Unterkunft gewährt und ihnen etwas erzählt. Und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Josua 2, Vers 9. Hört die Worte einer Heidin. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Sie sagt nicht einmal geben wird. Gegeben hat, das ist Plusquamperfekt, auf Deutsch vollendete Vergangenheit. Ich weiß, dass der Herr, euer Gott, dieses Land euch gegeben hat. Und weiter sagte sie, wir alle fürchten uns entsetzlich vor euch. Seitdem wir gehört haben, was ihr alles nach eurem Auszug aus Ägypten mit eurem Gott erlebt habt, haben wir schreckliche Angst. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott des Himmels und der Erde. Das war keine Predigt Josuas, das war keine Predigt Moses, der war schon tot. Das waren die Worte einer Heidin. Der Heilige Geist hatte ihr die Augen des Herzens geöffnet, um die Größe Gottes zu erfassen und die Kinder Gottes, das auserwählte Volk, hatte diese Augenoperation noch nicht durchführen lassen. Heuschrecken. Während sie die ganze Nacht gezittert aus Angst und Furcht vor diesen Riesen haben, haben diese angeblichen Riesen gezittert und sich gefürchtet vor ihnen, dass sie keine Mut mehr hatten, in den Krieg zu ziehen. Was für eine Vergeudung an Kraft die ganze Nacht. Wie viel Kraft vergeuden wir, weil wir vergessen, wer unser Gott ist, nämlich der allmächtige Schöpfer des Universums, und wer wir sind, nämlich Prinzen und Prinzessinnen Gottes. Keine Heuschrecken, bitte. Prinzen und Prinzessinnen Gottes, teuer erkauft. Möchtest du nicht dran denken, jeden Tag, wenn du auf den Spiegel schaust, vergiss die Falten und die Pickel für einen Augenblick. Und sagt, guten Morgen, Eli, du bist ein Prinz Gottes. Guten Morgen, Irene, du bist eine Prinzessin Gottes. Guten Morgen, lieber Gott. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Keine Heuschrecke. Ich komme zu der dritten und letzten Sichtkorrektur. Und die hängt auch eng. Alle drei hängen irgendwie eng damit zusammen. Drittens, wir brauchen eine neue Sicht für unsere Berufung und für unsere Bestimmung. Es geht dabei um die Frage, wozu gibt es dich eigentlich? Hast du schon darüber nachgedacht? Wozu gibt es mich? Bei so vielen Milliarden Menschen, bei so vielen Millionen Adventisten, braucht man mich? Braucht diese Welt mich? Braucht Gott mich? Oder bin ich überflüssig? Ich möchte dir sagen, welche deine Berufung ist und meine. Deine und meine Berufung ist, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Nach Lüneburg oder wo du auch immer wohnst, gehören wir nur vorläufig. Wir gehören dahin, wo Jesus ist und uns eine Heimat vorbereitet. Die Bibel sagt deutlich, deine Bestimmung und meine Bestimmung als Kinder Gottes ist, ewig mit Gott und bei Gott zu leben. Dort, wo es keine Sünde und Ungerechtigkeit, kein Leid, keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt. Ich weiß nicht, oder nur von wenigen unter euch, wie ihr lebt und wie es euch geht, aber selbst wenn ihr im schönsten Palast dieser Welt leben würdet, und selbst wenn du 80, 90 oder 95 Jahre alt werden solltest, bei guter Gesundheit, dennoch ist dieses Leben hier nicht alles, womit ein Kind Gottes rechnen darf. Abgesehen davon, dass es meistens nicht nur Annehmlichkeiten gibt, sondern auch Sorgen und Leid, wissen wir, das Leben hier ist nicht alles. Zu wissen, dass unsere Bestimmung darin besteht, ewig bei Gott zu leben, relativiert fast alles. Da sagte mir jemand nach einer bestandenen schweren Operation, weißt du, Eli, seit der Heilung meiner Erkrankung hat sich alles relativiert. was mir früher ganz wichtig war, ist zweitrangig geworden. Könnt ihr das verstehen? Wenn jemand, wenn ein Christ nach einem schweren Herzinfarkt mit einem Fuß im Grab gestanden ist und wieder einigermaßen oder sogar richtig gesund wurde, dann sehen seine Prioritäten im Leben ganz anders aus, normalerweise, als bis dahin. Die Gewissheit, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen, tröstet uns jetzt in Krankheitszeiten und wird uns auch eines Tages im Sterben tragen. Deswegen müssen wir nicht alle Maßnahmen, die die Maschinenmedizin heute hat, vornehmen lassen, um dieses Leben hier zu verlängern, denn es ist das Einzige, was ich habe. Nein, es ist nicht das Einzige, das du hast. Wenn Jesus uns auferweckt oder er wiederkommt, bevor wir uns sterben, dann nimmt er uns in das Leben großgeschrieben heißt. Da beginnt das Beste. Und deswegen müssen wir uns nicht an diesem Leben hier mit allen Mitteln festklammern, wie jemand, der ohne Gott und ohne Hoffnung lebt. Ich sagte, ewig bei Gott zu leben, das ist unsere Bestimmung. Aber was ist unsere Berufung? Unsere Bestimmung, das ist Zukunftsmusik. Das wird eines Tages sein. Aber was ist unsere Berufung? Was ist unser Platz hier und heute? Ich habe meine Berufung in der Verheißung gefunden, die Gott Abraham bei seiner Berufung gab. Was sagte Gott zu Abraham? 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen. Und wie geht's weiter? Und du sollst ein Segen sein. Ich empfinde es als meine Berufung, ein Segen zu sein für andere Menschen. Warum? Weil Gott mich so reichlich gesegnet hat, unverdienterweise, so reichlich und immer wieder beschenkt. Das darf ich doch nicht für mich behalten. Ich muss was davon weitergeben, an die Kassiererin, an den Supermarkt und an wem auch immer, auch an meine Frau, an meine Kinder, an meine Nachbarn, an jeden Menschen, dem ich begegne. Was heißt aber Segen? Was heißt ein Segen sein? Vom Hebräischen her hat Segen und Segnen die Bedeutung von mit heilvoller Kraft begaben. Das heißt, wenn Gott dich segnet, dann begabt er dich mit heilvoller Kraft. Und was heißt das, heilvolle Kraft? Es heißt, Gott heilt die Wunden deiner Seele, die Wunden, die dir das Leben, Menschen zugefügt haben. Und er befähigt dich, indem er dich segnet, auch andere in ihrem Heilungsprozess zu begleiten. Indem du ihnen zuhörst, sie tröstest, ihnen Mut zusprichst, von der Liebe Gottes erzählst. Gott will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Das galt nicht nur Abraham. Dieses Versprechen gilt auch dir. Du bist berufen, ein Segen zu sein. Das ist die Berufung für dein Leben hier und heute. Das, was du von Gott empfängst, weiterzugeben. Und ich frage, ist ein Segen zu sein denn etwa schwer? Eigentlich nicht. Weil weiterzugeben, womit ich beschenkt werde, ist nicht schwer. Übrigens, wenn wir hier lesen in 1. Mose, ich will dich segnen und du sollst. Das klingt nach Befehl, das klingt nach Gebot, das klingt nach Muss, das klingt nach Anstrengung. Falsch. Immer wo Luther auch bei den 10 Geboten übersetzt hat, du sollst, hätte er vom Hebräischen her auch übersetzen können, du wirst. Wenn ich der Herr dein Gott bin, dann wirst du nicht ehebrechen, dann wirst du nicht töten und so weiter. Und auch hier, ich will dich segnen, ergo, du wirst ein Segen sein. Segen sein. Es ist kein Gebot, es ist ein Versprechen. es ist eine Verheißung. Segen sein ist nicht schwer. Ein Segen sein, das können nur Gesegnete. Denn Segen ist nicht käuflich. Man kann Segen nicht mit Geld erwerben. Man kann sich ein Haus kaufen, aber nicht ein Zuhause. Das heißt, das Gefühl, daheim zu sein. Man kann sich ein Bett kaufen, vielleicht ein Wasserbett sogar, aber keinen ruhigen, friedlichen, versöhnten Schlaf. Versöhnt mit Menschen, versöhnt mit Gott, versöhnt mit sich selbst. Ein versöhnter Schlaf ist Segen. Man kann Tabletten kaufen, aber keine Gesundheit. Sex, aber keine Liebe. Fans, aber keine Freunde. Segen ist ein Geschenk. Nur Beschenkte können für andere ein Segen werden. Ein Licht sein, wo Finsternis herrscht. Liebe üben, wo man sich hasst. Dörfer binden und Brücken bauen, wo nur Streit herrscht. Und die letzte Frage, und damit schließe ich ab. Ich habe so viele Fehler. Kann ich dennoch ein Segen für andere sein? War Abraham sündlos? Er macht auch schwere Fehler, gleich doppelt. Den gleichen Fehler doppelt, damit es sich lohnt. David, war David sündlos? Gott sei Dank ist Gott nicht darauf angewiesen, dass wir sündlos sind. Vollkommen, perfekt, fehlerfrei. Um uns zum Segen für die Welt zu gebrauchen. Und das möchte ich mit dem letzten Gleichnis illustrieren. Ihr kennt es, ich habe es schon in einer Predigt erzählt, aber es passt so gut hierzu. Der Wasserträger brachte das Wasser vom Fluss zum Haus des Herrn mit zwei Töpfen aus Ton. Einer von beiden hatte allerdings einen Riss, so dass er nur halbvoll am Ziel ankam. Er war sehr enttäuscht über sich selbst. Er sprach den Wasserträger ganz unglücklich an. Ich schäme mich. Ich habe die vergangenen Jahre immer nur die Hälfte meines Inhalts abliefern können, weil auf dem Weg vom Fluss zum Haus deines Herrn immer die Hälfte des Wassers aus mir heraus tropft. Der Wasserträger antwortete: Achte auf den Rückweg, auf die wunderschönen Blumen am Wegrand. Tatsächlich, als sie den Hügel wieder hinaufgingen, bemerkte der enttäuschte Topf die wunderschönen Blumen, die bunt in der Sonne leuchteten. Da sagte der Träger zum Topf: Ist dir aufgefallen, dass nur an deiner Seite des Weges Blumen wachsen, auf der anderen Seite, wo der heile Topf hängt, aber nicht? Ich habe schon immer um deinen Mangel gewusst und ihn für meine Zwecke genutzt. Ich habe nämlich an deiner Seite des Weges Blumensamen gesät und du hast sie jeden Tag auf den Nachhauseweg gegossen. So kann ich seit 2 Jahren wunderschöne Blumen für den Tisch meines Herrn pflücken. Gott kann dich auch gebrauchen und mich, trotz unserer Risse. Denn er ist der allmächtige Gott. Ich möchte gerne ein Segen sein für diese Welt. Und du?